Habt ihr euch schon mal gefragt, was die Jünger Jesu, die jeden Tag mit ihm zusammen waren, am spannendsten und interessantesten bei ihm fanden? Was sie am meisten beeindruckt hat und wo sie gedacht haben, oh, so möchte ich auch sein wie Jesus. Das möchte ich von dir lernen. Wollten sie von ihm lernen, wie man Tote auferweckt? Oder wie man Wasser zu Wein macht, hier in Württemberg vielleicht ganz interessant. Oder wie man auf dem Wasser läuft. Oder wie man also eine tolle Diskussionsfähigkeit bekommt, wie er im Gespräch mit den Pharisäern, die dann oft sprachlos waren. Was meint ihr? Fragende Gesichter, Kopfschütteln. Es gibt nur eine Stelle im Neuen Testament, wo die Jünger ganz konkret Jesus bitten, sie was zu lehren. Genau das ist es. Jesus betete einmal unterwegs an einer einsamen Stelle. Er betete übrigens sehr oft, nachts und im Alleinsein. Und als er geendet hatte, bat einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Man könnte sich sofort fragen, was soll das denn? Ich meine, ein jeder guter Jude, der betete mindestens dreimal am Tag, am Schabbat viermal. Der Psalmist sagt sogar, siebenmal am Tag betet er. Eigentlich waren alle jüdischen Männer professionelle Beter. Auch die Jünger Jesu, denn sie waren Gottsucher. Und in den Traditionen des alten Israel aufgewachsen, mit allem vertraut. Was gibt es da noch zu lernen? Beten, das kann doch irgendwie jeder. Das ist das Frappierende an dieser Situation. In diesem Klima allgegenwärtigen Gebets plötzlich diese Bitte, scheinbar auf Kindergartenniveau. Jünger Jesu, gestandene Männer, wollten lernen. Und zwar, wie sie beten können. Das finde ich sehr mutig. Und es ermutigt und tröstet auch mich. Denn irgendwie sitze ich mit ihnen im selben Boot. Auch mir geht es immer wieder so, dass ich mich als Anfängerin im Gebet empfinde. Aber wie reagiert Jesus auf diese Bitte? Sagt er, Jungs, so lange seid ihr schon mit mir unterwegs und wisst noch immer nicht, wie man betet? Habt ihr nicht in der Schrift gelesen, mein Haus soll ein Bethaus sein? Oder beten, das ist ein Charisma, eine geistliche Gabe, dem einen wird's gegeben, dem anderen eben nicht. Oder ein Gebetsleben ist eine automatische Zugabe, die sich dann ganz von selber weiterentwickelt, wenn ihr mir nur richtig nachfolgt. Nein, ganz im Gegenteil. Offensichtlich findet Jesus diese Bitte der Jünger nicht nur legitim, sondern richtig gut. Denn er lehrt sie sofort ein Gebet, das Vaterunser. Aber es geht mir heute Morgen nicht um das Vaterunser. Denn bevor Jesus sie das lehrt, sagt er noch was anderes zum Gebet. Dazu komme ich gleich. Herr, lehre uns beten. Mich würde sehr interessieren, welche Assoziationen ihr dazu habt. Was für Gedanken, was für Gefühle, was für Erfahrungen. Und was für Stichworte ihr erwartet oder lieber nicht hören würdet. Aber leider kann ich jetzt nicht aus zeitlichen Gründen eine Umfrage machen. Das könnten wir ja mal in einem persönlichen Gespräch austauschen. Wie war mein eigener Zugang zum Gebet? Gebet ist etwas ganz Persönliches für mich. Eigentlich das Geheimste und Intimste und Vertraulichste, was ich mir vorstellen kann. Deshalb fällt es mir nicht leicht, über Gebet zu sprechen. Aber einen kleinen Einblick in meinen eigenen Zugang zum Gebet möchte ich euch doch geben. Ein bisschen, natürlich nur ein bisschen, ähnlich wie den Jüngern mit Jesus, erging es mir bei meinen ersten Begegnungen mit der freikirchlichen Pfingstgemeinde und deren Gebet in meiner Heimatstadt Bremen. Von einem Kunden meiner Buchhandlung, in der ich arbeitete, war ich dorthin eingeladen worden. Ich war zurückhaltend, skeptisch, denn meine Gemeinde war der Bremer Dom. Aber meine Grundeinstellung war und ist bis heute so, ich lehne nichts von vornherein ab, was ich nicht selbst geprüft habe. So ging ich einige Male am Sonntag in den Gottesdienst. Aber die Predigt fand ich ehrlich gesagt langweilig. Aber dann bekam ich mit, die haben auch Bibelstunden und Gebetsabende. Ich war ziemlich überrascht, dass es so etwas überhaupt gab. Der Saal, wo gebetet wurde, war gerammelt voll. Und die alten Pfingster lagen auf ihren Knien vor Gott. Ich komme, wie gesagt, vom Bremer Dom. Dort war alles geordnet, würdig, hanseatisch gesetzt. So etwas kannte ich nicht. Vor Gott knien, hingegeben beten, Gott sein Herz ausschütten, sogar weinen. Mit Gott reden, einfach so wie ein Kind mit seinem Vater. Es war dieses Gebet der Gemeinde, das mich am meisten angezogen hat. Meine beste Freundin, auch aus dem Bremer Dom, da waren wir konfirmiert und sozialisiert, hatte sich einige Wochen nach mir bekehrt. Und auch sie kam mit in die Gebetsstunde. Gemeinsam gingen wir auf Tour. Die Beter haben uns angezogen. Die wollten wir näher kennenlernen und haben einige von ihnen besucht. Wir waren jung, 19 und 20, unerfahren, unbedarft, unkompliziert, unternehmungslustig und begierig, Gott und seine Kinder besser kennenzulernen. Und dann kamen wir unangemeldet, für manche sicher ungelegen und unbequem. Und doch fanden wir fast überall offene Türen, Herzlichkeit, Gespräche, Gebetsgemeinschaft. Das waren die alten Pfingstler, so wie ich sie kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ob man das heute auch noch einfach so machen könnte. Man kann es ja mal ausprobieren. Es gab auch einige, eine besonders, die hat Gott im Gebet mit gewaltiger Stimme regelrecht angepredigt. Diese Predigerin im Gebet, die immer auf demselben Platz saß, links, zweite Reihe, vorne, erster Platz, ich sehe es immer noch vor mir, direkt am Gang, haben wir auch besucht. Wir waren uns nicht sicher, ob wir von ihr vielleicht was Besonderes lernen konnten. Aber sie war nicht erfreut über unser Erscheinen. Sie ließ uns nur notgedrungen in ihre perfekte Wohnung mit Spitzendeckchen ausgestattet. Und von gemeinsamem Gebet war keine Spur. Sie hat uns nicht mal ein Glas Wasser angeboten. Ganz anders war das bei Hildegard Zorno. Das ist die Übersetzerin von dem Buch Das Kreuz und die Messerhelden. Einige der Älteren mögen sie noch kennen. Das war eine markante intellektuelle Type und Beterin. Zu ihr konnten wir zu fast jeder Tages- und Nachtzeit kommen und unsere Fragen nach Gott stellen. Und wir haben nächtelang miteinander diskutiert und auch gebetet. Denn ehe wir uns versahen, haben wir die Fragen, die wir hatten, auch schon im Gebet mit Gott besprochen. Diese ersten Erfahrungen haben mein Verständnis von Gemeindeleben und von Gebet sehr geprägt. Meine Eltern und die ganze Großfamilie waren nicht erbaut über diesen meinen neuen Weg. Mein Vater sagte einmal sehr abschätzend zu mir, Ursula, du suchst dir immer das Einfachste aus, singen, beten und Bibel lesen. Ich war erstaunt. Erstmal sprach er sonst eigentlich nie so abschätzend, herablassend mit mir. Und dann war ich auch erstaunt, weil ich sah ihn nie beten, nie Bibel lesen, hörte ihn auch nicht singen. Wenn das so einfach war, warum tat er es nicht? Wenn ich zu Hause betete, still und unauffällig in meinem Zimmer, stand meine Mutter plötzlich in der Tür, wie eine Furie. So habe ich sie vorher überhaupt noch nie kennengelernt. Das schien irgendwas in ihr in Wallung zu bringen. Und so habe ich verstanden: Gebet ist eine Macht. Und es gibt eine Gegenkraft, die das Gebet verhindern will. Meine Freundin und ich erlebten viel in unserer neuen Gemeinde, stauten über einiges, über manches mussten wir auch kopfschüttelnd lachen, aber wir lernten. Und im Rückblick würde ich sagen, wir lernten aus allem. Aus dem, was wir gut fanden, aus dem, was wir nicht verstanden und auch aus dem, was schief lief. Und wir versuchten, in dem Getümmel und Gewimmel gemeindlichen Lebens unseren Weg zu finden. Mit der Bibel als Grundlage und im Gebet. Herr, lehre uns beten. Herr, lehre mich beten. Das ist schon Gebet. Wie lerne ich beten? Zunächst einmal so wie alles andere auch, indem ich anfange. Ich muss einfach mal anfangen. So wie wir als Kind laufen lernen, wie wir nachher lesen und schreiben lernen, wie wir ein Musikinstrument lernen, müssen wir einfach anfangen. Einfach anfangen zu reden mit Gott. Und zwar sogar, wenn man noch nicht richtig weiß, ob es ihn gibt. So ging es mir. Ich wusste also schon irgendwie, dass es was gibt, aber ich wusste eben nicht, wie ist das mit Gott und mit Jesus schon gar nicht. Und dann habe ich immer so gebetet, also Gott, gesetz den Fall, es gibt dich. Dann bitte ich dich, zeig mir doch das oder lass mich doch erkennen, ob du heute auch noch Kranke heilst. Und so habe ich immer wieder gefragt und nicht locker gelassen. Es gibt... Ich habe einen Ausspruch von einer Klavierlehrerin gehört, die hat zu dem Kind gesagt, du musst lernen, das Üben zu lieben. Das finde ich einen sehr schönen Satz, auch fürs Gebet. Aber nun kommt das für mich Wichtigste bezogen auf Gebet. Damit beginnt Jesus bei seiner Rede auf dem Berg, bei der sogenannten Bergpredigt. Noch bevor er die Jünger das Vaterunser lehrt. Das ist das allererste, was Jesus über Gebet sagt. Er spricht von der Verborgenheit des Gebets. Es kommen drei Verse aus dem Matthäusevangelium Kapitel 6. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht wie die Heuchler sein. Denn sie beten gerne in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Aber du, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ deine Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie. Denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht. Noch bevor ihr ihn darum bittet. Das Kämmerlein stand neben dem jüdischen Haus als eine Art Vorratshäuschen. Und es war der einzige Raum, den man zuschließen konnte und in dem es kein Fenster gab. persönliches Gebet muss aber nicht in einem geschlossenen Raum stattfinden. Es kann an jedem Ort stattfinden, an dem sich ein Mensch, der beten will, den Blicken anderer entzogen, zurückziehen kann, um mit Gott eine bestimmte Zeitspanne ungestört allein zu sein. Warum ist das Alleinsein mit Gott so wichtig? Für mich hat dieser Raum etwas mit Freiheit zu tun. Gott bietet uns einen Freiraum an in seiner Gegenwart, wo nur das zählt, was ihm wichtig ist. Wo ich als Person die sein kann, die ich wirklich bin. Und mehr zu dem Menschen werden kann, den Gott sich bei meiner Erschaffung vorgestellt hat. Alleinsein mit Gott ist radikal. Es berührt die Wurzel unseres Wesens. Ich lasse mich ein auf diesen Raum der Begegnung mit Gott, den Jesus seinen Nachfolgern vor allem anderen aufs Herz legt. Das Alleinsein mit Gott. Das kann bedeuten, raus aus der Tretmühle des allgegenwärtigen Alltäglichen. Raus aus den Zwängen und Gewohnheiten. Raus aus dem Üblichen, wie du mir, so ich dir. Raus aus Rivalitäten und Animositäten. Raus aus dem Messen und sich vergleichen mit anderen. Raus aus Selbstdarstellung und Fremdbestimmung. Raus aus dem Wettlauf um die besten Plätze. Raus aus Untertanengeist und Menschenfurcht. Raus aus XYZ. Hier kann jeder einsetzen, was ihm oder ihr in den Sinn kommt. Zusammengefasst, raus aus allem, was das Leben behindert, was es beschädigt, was es einschränkt und verbiegt. Raus da und rein in die Gegenwart Gottes. Raus aus dem Rampenlicht, rein in den Raum der Verborgenheit. Hier ist der Ort der Geborgenheit. Hier, in diesem verborgenen Raum der Geborgenheit bei Gott, habe ich die Chance, mich selber so zu sehen, wie es der Wirklichkeit entspricht. Hier kann ich die Stimme Gottes hören, wenn er zu meinem Herzen spricht. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich. Der erste Vers von Psalm 139 ist für mich einer der befreitsten Aussagen der ganzen Bibel. Dieser Vers ist meine Rettung. Es gibt Zeiten, da bete ich diesen Psalm täglich und beginne meine stille Zeit damit. Gott hat mich erforscht und erkannt. Er kennt mich. Mal ehrlich, was soll mir da noch passieren? Ich bin erkannt. Ich bin erforscht. Ich bin durchschaut von ihm. Und das alles, wie in einem Atemzug gesprochen, erkannt, erforscht, durchschaut und geliebt. Nicht trotzdem, sondern geliebt. Es gibt ja dieses so schöne Lied von dem Albert Frey. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und das ist so das Lieblingslied eines alten, ganz lieben Freundes von mir. Und wenn wir das nach dem Gebet gesungen haben und er sich freut, dass Gott so ein Kerl wie er ist, trotzdem liebt, dann kann ich mir nicht verkneifen. Das ist schon so ein Spiel zwischen uns. Und ich muss sagen, nein, nicht trotzdem. Geliebt. Geliebt. Jetzt heißt der Text ja so, von Albert frei. Aber ich war im Frühjahr, da vielleicht einige von euch auch, da gibt's das große Musical in der Passionszeit, die 7 Worte Jesu am Kreuz. Und da wird auch dieses Lied gesungen. Und Albert Frey hat es umgeschrieben. Es heißt nicht mehr, dass du mich trotzdem liebst, sondern es heißt, ich danke dir dafür, dass du mich kennst und so sehr liebst. Dann bleibt es auch im Rhythmus des Liedes erhalten. Ich glaube, das ist die Liebe Gottes zu uns. Erkannt und geliebt. Wir sind Geliebte. Das schreibt Paulus an die Römer. Er schreibt in seinem Brief an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes. Ich weiß nicht, ob einer mal den Mut hat, wenn er uns längere Zeit unterwegs ist, zu schreiben an alle anwesenden Geliebten Gottes in Schorndorf. Könnte man ja durchaus machen. Allein sein mit Gott. Und Gott wird mir im Alleinsein mit ihm nicht vorenthalten, sondern es nach und nach auch mir selber immer mehr zeigen, wer ich bin. Jedem von uns, der sich darauf einlassen möchte. Wer ich bin. In meinem Menschsein, meiner abgrundtiefen Verlorenheit ohne Gott und gleichzeitig, wer ich bin in Jesus Christus, in Jesus Christus, errettet, gerecht gemacht durch den Geliebten, schreibt Paulus, erwählt, erkauft durch das Blut eines unbefleckten Lammes. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gott wird es mich in seiner Liebe und Gnade erkennen lassen, wer ich bin und wer ich durch ihn bin. Und jedem, der das in sein Leben einlassen möchte, jedem. Und zwischen diesen beiden Polen schwingt unser ganzes Leben. Zwischen Zerbruch und Ganzheit. Heiligung und Heilwerden. Zwischen Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Alte Kleider ausziehen, neue Kleider anziehen. Es gibt unterschiedliche Bilder dafür, für denselben Prozess und Übungsweg. Wenn es eine Gruppe von Menschen gibt, denen es leicht fallen könnte, zu ihren Fehlern und Schwächen zu stehen, dann sind wir das, weil wir angenommen sind. Herr, ich warte auf dich, sagte ich eines Morgens früh zu Beginn meiner stillen Zeit. Nicht, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich, sondern, Herr, ich warte so auf dich, nachdem ich eine Kerze angezündet und es mir mit einer Tasse Kaffee bequem gemacht hatte. Ach, Herr, ich warte so auf dich. Da kam es mir vor, als würde Jesus vor mir stehen und mich anlächeln und sagen, schön, dass du kommst, Ursula. Aber die Wahrheit ist, ich warte auf dich. Und zwar schon ziemlich lange. Willkommen an meinem Tisch. Ich war ziemlich beschämt, aber gleichzeitig auch glücklich und total dankbar. So ist Jesus. Wir werden erwartet. Wir haben einen Gott, der auf uns wartet. Der schon von Anfang an im Garten Eden den Menschen sucht und ruft, Mensch, Adam heißt Mensch, wo bist du? Das ist Gebet im Christentum. Oswald Chambers, der so um 1900 rum gelebt hat, war einer der bekanntesten britischen Baptistenprediger, hat sich auch mit diesen Versen intensiv auseinandergesetzt. Und wir haben ein Zitat von ihm dazu. Der Grundgedanke des Glaubens ist, orientiere dich an Gott, nicht an Menschen. Es soll dir nicht darum gehen, dass andere wissen, dass du betest. Suche dir einen versteckten Raum zum Beten, sodass niemand weiß, dass du gerade betest. Schließe dich ein und sprich im Geheimen mit Gott. Verfolge keine andere Absicht außer der, deinen Vater im Himmel besser kennenzulernen. Man kann unmöglich Jesus konsequent nachfolgen ohne feste Zeiten, in denen man im Geheimen betet. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Gott hört uns nicht darum, weil wir so dringlich beten. Er hört uns nur, weil Christus uns freigekauft hat. Unser Ernst beeindruckt Gott nicht. Es gibt ein Buch in der Bibel, das sich von allen anderen unterscheidet. Und zwar dadurch, dass es nur Gebete enthält. Das ist das Buch der Psalmen. Das Gebetbuch der Bibel. In den frühen orientalischen Kirchen war es Voraussetzung, wenn jemand ein geistliches Amt übernehmen wollte, Christian, pass gut auf, der musste die Psalmen singen können. Der musste die Psalmen Davids auswendig kennen. Also da würden, glaube ich, alle Kandidaten heutzutage im theologischen Seminar in Netzhausen durchrasseln. Der Kirchenvater Hieronymus schreibt, dass wenn man durch die Felder ging und unterwegs war, überall die Christen Psalmen singen hörte. Also auch die konnten das. Und in unserer Lobpreismusik sind ja auch wieder mehr und mehr Psalme zu hören. Psalme sind eine große Hilfe beim persönlichen Gebet. Natürlich können sie auch als gemeinsames Gebet gesprochen werden. Das haben wir bei Psalm 23 praktiziert. Die Psalmen beten bewahrt uns davor, in unseren Gebeten nur um uns selber zu kreisen. Psalme können uns aber auch direkt in eine lebendige und konkrete Fürbitte leiten. Und dazu möchte ich euch ein wunderbares Buch vorstellen. Das heißt, ich schenke dir mein Gebet. Das ist das Buch einer Großmutter. Und das passt zu dem, was Hans-Peter eingangs gesagt hat. Als diese jetzt Großmutter zum ersten Mal erfuhr, dass sie Großmutter wird, hat sie gesagt, Gott, was kann ich dazu tun, dass ich die bestmöglichste Großmutter für mein Enkelkind werde? Und hat immer wieder gefragt. Und einen Tag, schreibt sie, nach der Geburt ihres ersten Enkelkindes, hat Gott zu ihr gesagt, bete für sie. Nun ist das natürlich nichts Weltbewegendes. Das wird auf den ersten Blick, das wird wahrscheinlich jeder tun. Aber für sie war das ein tiefer Auftrag. Und sie hat angefangen, ein Gebetstagebuch für ihr erstes Enkelkind und die anderen zu schreiben. Und sie hat angefangen, mit Psalmen für ihre Enkelkinder zu beten. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Da ist so viel Kraft drin. Man kann ja auch für seine Freunde oder für andere Menschen das als Grundlagentext nehmen. Man betet die Segnungen Gottes über die einzelnen Menschen aus mit dem Wort Gottes und sagt nicht immer nur segne oder bewahr oder tu dies oder das, sondern bringt die ganze Vielfalt und Fülle des Wortes Gottes rein in die Fürbitte. Es gibt aber noch viel, viel mehr Gebete in der Bibel als nur die Psalme. Und dazu habe ich euch auch noch ein Buch mitgebracht. Das ist die Neues Leben, die Bibel zum Beten. Also Neues Leben ist an sich eine gute Übersetzung. Und die Bibel ist so gestaltet, dass überall, wo Gebete vorkommen in dem biblischen Text, dass die in einer anderen Farbe sichtbar werden. Und man staunt total. Klar weiß man, dass in der Bibel Gebete sind. Mose betet, Daniel betet, Paulus betet, dass der Herr unsere Herzen erweitert, dass wir offenbar werden, wer wir in Jesus Christus sind. Aber wenn man mal die Bibel anguckt und liest, wie viel Gebete da drin sind, das ist so ein Pool, so eine Quelle für eigenes lebendiges Gebet, ist ein super Geschenk, vielleicht auch zu Weihnachten oder für uns selbst. Ganz kurz streifen, ich habe schon ganz viel weggelassen, dass wir den zeitlichen Rahmen nicht zu doll sprengen. Fasten und Gebet kann ich nur streifen. Ihr kennt sie alle, da war eine alte Person, 84 Jahre alt, eine Witwe. Die war Tag und Nacht im Tempelbezirk. Mit Fasten und Beten diente sie Gott. Das wird zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte, wird Fasten und Beten als Gottesdienst bezeichnet. Und man könnte ja denken, so eine alte Lady, nur im Tempelbezirk, die kriegt ja überhaupt nichts mehr mit, was in der Welt passiert. Aber es war das Gegenteil der Fall. Die war im Zenit der Zeiten. Die war im Zentrum des Geschehens. Die war am Puls der Zeit, denn sie war da, als Maria und Josef Jesus brachten, um ihn darzustellen. Und dieses Beten und Fasten, in dem sie lebte, war wie ein geistlicher Wachmacher für die Zeichen der Zeit. Und sie und Simeon erkannten Jesus. Von anderen wird nicht gesprochen in der Bibel. Jetzt noch einige Anregungen zum Gebet. Ich sagte es gerade schon, die ganze Bibel ist von Gebeten durchzogen. Und es gibt diese eine Bibelübersetzung, die uns geradezu zum Beten gleichzeitig noch animiert. Die Bibel enthält ein komplettes Gebetsbuch, habe ich auch schon gesagt, die Psalmen. Und wenn man jeden Tag sich vornimmt, einen Psalm zu beten, das ist was, finde ich, dann übernimmt man sich auch nicht. Ein Psalm pro Tag ist ja irgendwie drin. Muss nicht gleich Psalm 119 sein, der geht ja ewig. Aber wenn man jeden Tag einen Psalm betet, ist man in 5 Monaten durch. Und jeden Tag einen Psalm und ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Wenn man da jeden Tag ein Kapitel liest, es gibt 31 Kapitel, ist man einmal im Monat damit durch. Wir können das Gebet des Herrn, das Vaterunser, täglich beten. Das Jesusgebet, eine alte Tradition, haben schon die Wüstenväter gebetet und zieht sich bis heute durch die ganze Kirche. Den Namen Jesus mit Liebe anrufen und aussprechen. Das war mir besonders wichtig bei meinem Bruder, der sehr dement war und der viel vergessen hat. Und bei meinem letzten Besuch bei ihm, da wusste ich noch nicht, dass es der letzte ist, saßen wir so zusammen, er im Bett, ich daneben, und habe gesagt, es macht eigentlich überhaupt nichts aus. Das ist überhaupt nicht schlimm, dass du alles vergisst. Wenn du nur eins nicht vergisst, wenn du eins behältst, der Name Jesus. Wer den Namen Jesus anruft, wird gerettet werden. Ja, hat er gesagt, der Name Jesus. Das Sprachengebet, da konnte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, eine geistliche Gabe, die Gott uns gibt. Wir können Bücher über Gebet und Erweckung lesen und das wird uns zum Beten antreiben. Wir können Biografien von Betern lesen, Fürbitte für alle Menschen tun, für ein spezielles Land beten, Lobpreis und Anbetung, Musik und Gesang, eine ganz große Dynamik. Es gibt weltweite Gebetshäuser, wo sich junge Leute treffen zum Gebet 24/7. Nennen Sie das 24 Stunden, 7 Tage die Woche, Da kann man auch teilnehmen, als Volontär arbeiten. Ich war mal im Gebetshaus in Augsburg für 4 Monate und habe das so mitgebetet und das auch so miterlebt, wie junge Menschen ihr ganzes Leben, Einzelpersonen, Familien, Mittelalter, Ältere waren eigentlich weniger dabei, ihr ganzes Leben ganz neu Jesus und dem Gebet zur Verfügung stellen. Gebetsspaziergänge, Fasten und vieles mehr. Jetzt komme ich zum Abschluss und zum Ausblick der Exerzitien. Das ist das Stichwort für die Band. Wir beschäftigen uns in diesen Wochen mit den Highlights christlicher Existenz. Stille, Gottes Wort, Jüngerschaft, Gebet und Auftrag und Berufung. Darüber wird nächsten Sonntag Tim Peter sprechen. Und damit endet dann auch diese Serie Exerzitien. Im Alltag geht es dann aber wohl erst richtig los. Exerzitien, das lateinische Wort, bedeutet Übung. Das haben wir bei der Einführung gehört. Es ist ein Fachausdruck eigentlich für mehrere Tage. Es gibt aber auch Exerzitien im Alltag, die sich meist über mehrere Wochen hinziehen. Der Sinn von Exerzitien ist in erster Linie nicht, dass wir unsere Kenntnisse oder unser Wissen über Gott erweitern, sondern uns darin einüben, in der Gegenwart Gottes zu bleiben, wie die Reben am Weinstock. Ziel von Exerzitien: in Gottes Gegenwart kommen, mich meiner Realität stellen, wegschauen von mir selbst, mich mit ungeteiltem Herzen auf Jesus ausrichten. Das Ziel von Exerzitien ist, dass wir uns ganz und gar auf Gott ausrichten und lernen, mit unserer vollen Aufmerksamkeit beim auferstandenen Jesus Christus zu sein. Das ist ein hohes Ziel und wir wollen uns nichts vormachen. Solch ein Lebensstil entsteht nicht über Nacht und auch nicht vom Selbst. Um neue Gewohnheiten zu bilden und neue Vernetzungen im Gehirn zu verankern, braucht es mindestens 3 Wochen konsequentes Einhalten von dem, was ich mir vorgenommen habe zu verändern. Und da muss ich auch noch dranbleiben. In der frühen Christenheit war die Adventszeit eine Gebets- und Fastenzeit. Man wollte sich auf die Ankunft, Advent heißt ja das auch, Ankunft, vorbereiten, auf die Ankunft Jesu. Klingt das nicht ein bisschen vielleicht nach Herausforderung, diese Zeit, die Adventszeit, einmal etwas anders zu gestalten? Weniger Hektik, Stress, Überforderung, mehr Stille, Einkehr, Besonnenheit? Es wäre einen Versuch wert, die Weichen einmal anders zu stellen. Wir sind freie Menschen. Wir haben die Wahl. Und das Ganze möchte ich jetzt abschließen und vielleicht so auch zusammenfassen in dem Vers aus 2. Chronik 16, Vers 19, 9, einer meiner Lieblingsverse. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde. Er sucht nach uns, er wartet auf uns, damit er seine Macht zum Heil an denen erweise, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wenn ihr aufstehen mögt zum Gebet, wenn wir jetzt auch gleich noch in den Lobpreis gehen. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Deine Gegenwart, das ist der Raum der Freiheit, wo wir uns aufrichten können zum wirklichen Menschsein, wie du es dir vorgestellt hast, im Angesicht Gottes unser Leben zu führen. Darum bitte ich dich heute Morgen, dass wir in dieses Leben mit dir, ja, dass du uns durch deinen Geist immer mehr erfasst und uns da hineinleitest. Vater, in Jesu Namen.